kommen, munter ans Werk.
Liebe Freundinnen und Freunde des mindestens 10 Zeichen Podcasts, hier ist der Till. Ich habe nur eine ganz kleine Nachricht. Das ist jetzt erstmal eine verkürzte Folge. Ihr hört nur das Hauptthema mit zwei sehr netten Gästen. Den Rest konnten oder wollten wir gerade nicht aufnehmen. Gibt manchmal Dinge außerhalb dieses MZ-Podcasts, die man nicht beeinflussen kann. Und manchmal passt es nicht oder es passt. Und sobald es wieder möglich ist für uns, werdet ihr mehr von uns hören. Aber diesen Themablock wollten wir euch, wie gesagt, nicht vorenthalten. Ansonsten, Meme der Woche hätten Fährmann oder Adrian gewonnen. Insofern denkt euch was aus, sucht euch ein schönes Meme. Wählt es im Geiste und dann wird das schon. Und wie immer, wenn ihr Lust habt, irgendwas zu schreiben, aufzunehmen, zu malen oder sonst wie, macht das doch einfach mal. Meldet euch bei uns. Und jetzt viel Spaß mit dem Hauptthema.
Und jetzt das Thema.
Willkommen beim Thema, alle zusammen.
Jetzt holen wir uns nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste. Wir haben also Bonus dabei. Sag mal, wer da ist.
Das ist wirklich ein Novum. Zu meiner Linken haben wir den lieben Jollum.
Moin, moin.
Und zu meiner Rechten, von ganz weit weg, der liebe Echti. Guten Tag.
Hallo.
So, und jetzt werde ich das noch ein bisschen aufteilen. Das Thema, hier soll es natürlich um ein Thema von euch gehen. Und einer von euch hat das heutige Thema mitgebracht. Lieber Jan, a.k.a. Jollum, du hast das Thema Landkarten in Videospielen mitgebracht. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie bist du darauf gekommen und wo liegt da die Faszination für dich?
Ja, wie bin ich drauf gekommen? Ich hatte da so ein bisschen Hilfe. Ich hatte mit Christian Schiffer ja mal Redebedarf zu Elex 2 aufgenommen. Und da sind wir irgendwie auch kurz drauf gekommen, dass Karten in Videospielen ziemlich geil sind und dass man da mal drüber reden wollte, und jetzt habe ich es mir einfach mal rausgenommen, dieses Thema mal aufzugreifen.
Ja, ist ja vollkommen fair.
Genau, Karten faszinieren mich eigentlich schon als Kind. Ich habe schon immer geliebt, in Atlanten rumzublättern, mir Karten anzugucken, und habe das dann auch so ein bisschen mit zum Beruf gemacht, da ich ja das Fach Geografie bzw. Erdkunde unterrichte.
Aha, sehr
und
gut.
Da natürlich auch mich im Studium nicht viel, aber doch mal so ein Halbjahr lang mit Karten beschäftigt habe.
Und also, jetzt will ich auf jeden Fall, und wir alle wahrscheinlich, jetzt will ich auf jeden Fall auch dein Zweitfach wissen.
Natürlich Mathematik.
Vielen Dank für die Einführung. Und jetzt haben wir zu meiner Rechten, wie eben schon gesagt, noch den Georg, den Echti. Du hast direkt aufgeschrien, als der Jan gesagt hat, ich will was mit Landkarten und Spielen machen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kommt es bei dir zu den Landkarten? Was ist deine Verbindung? Warum hast du aufgeschrien?
Ja, bei mir ist das ähnlich. Also ich habe mich seit Kindheit an für Landkarten und so interessiert. Ich kann mich stundenlang in Atlanten und Karten und auch Globus und so Dingen verlieren. Ich finde das Ganze drumherum interessant, dadurch, dass ich halt auch gern Computer spiele und es in vielen Spielen Karten gibt, in verschiedenster Weise, und da Jan dann dieses wunderbare Thema aufgegriffen hat, habe ich eigentlich nichts anderes machen können, als hier zu schauen.
Und was ist das Computerspiel deiner Meinung nach, wo man auch sagen könnte, also wo du sagen würdest, ja, da gibt es gute Karten, also gute Karten nicht im Sinne von schön, sondern gut, aber die werden in der Welt höchst divers gesehen. Also ein Computerspiel, worüber man sprechen kann bei Karten.
Boah, da kann ich lang ausholen. Also ich finde, es gibt ja verschiedenen Zweck von Karten. Also einerseits ist es Orientierung oder so, dass man halt nur findet, wo was ist. Andererseits vielleicht auch für Taktikerstellung bei Strategiespielen oder so. Andere Spiele haben einfach nur die echte Welt irgendwie dargestellt. Also die beste Karte gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt die sinnvollste, es gibt einfach nur sinnvolle oder weniger sinnvolle Karten. Und ich glaube, da müsste man wirklich einmal von Grund auf über den Zweck der Karte an sich sprechen.
Ja, das sehe ich ganz genau so. Auch ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht und ich habe mir zwei Spalten gemacht. Einmal ist es so die Weltkarte zum Spielen, wo die Karte das zentrale Spielelement ist. Und dann, wie Georg ja schon sagte, die Orientierung, wo die Karte einfach nur ein Hilfsmittel ist, sich in einer Welt häufig zurechtzufinden.
Aber darf ich da mal gerade reinhaken? Also die Karte ist das zentrale Spielelement. Da fällt mir dann nur sowas wie Call of Lamp ein oder sowas, so Dungeon Crawler.
Nee. Da meine ich dann eher so die Spiele von Paradox, sowas wie Crusader Kings 3, Victoria 3, was ja auch so ein bisschen Kartenanmalspiele sind, die Rom-Spiele, aber ich finde auch sowas wie 4X-Spiele, sowas wie Civilization, Weltraumspiele wie Stellaris zum Beispiel, einfach wo diese Karte, dieses Karte anmalen halt so zentrales Element ist.
Also wenn ich davon rede, ich drücke auf M in irgendeinem Spiel, dann ist das was komplett anderes als hier mit Civilization zum Beispiel.
Ja, genau. Wenn ich M drücke, dann ist es in der Regel eine Karte, die ich nutze, um mich zu orientieren. Und die kann ja auch dann wieder, das ist eigentlich auch ganz spannend, die ist ja auch auf verschiedenste Weise dargestellt. Und häufig dann ja auch mittlerweile in das Spiel ja auch mit eingebunden. Wenn ich mir da zum Beispiel, nehmen wir mal, Jedi Survivor nehme oder den Vorgänger Jedi Fallen Order, da hat man ja so diesen Droiden mit dabei. Und wenn man dann die Karte aufruft, dann projiziert dieser Droide diese Karte und dann hat das natürlich auch so den Flair der typischen Star Wars-Projektion. Während das in anderen Spielen, ich spiele momentan Blacktail, das ist so ein unbekanntes Spiel, was in so einer Märchenwelt spielt, da ist die Karte ganz anders. Da sieht sie aus, als wäre sie auf einem Stück Papier und dort dann drauf gezeichnet mit Bleistift und Buntstiften.
Also das ist alles schon was anderes als das, von dem ich rede, ne? Dass ich irgendwo auf M drücke und sehe, ah, im Süden ist der Gegner, da sollte ich jetzt mal runterlatschen.
Das, nö, wenn das ist das, wenn ich M drücke in diesen Spielen, dann ist das die Karte, die sich zur Orientierung öffnet. Genau, damit ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Da ist vielleicht noch ein Marker, der mir sagt, du befindest dich hier und ein Marker, da will ich hin.
Aber ist das der Typ Karte, der euch beide noch interessiert?
Auch.
Ja, natürlich.
Na, das ist also der Jan hat ein wunderbares Beispiel gebracht für das, glaube immersive Kartenzeichnen oder so, wo halt die Art der Karte dann ans Spiel angepasst ist. Ich kenne jetzt beide Spiele nicht, die ihr gespielt habt, aber bei Star Wars kann ich mir das schon gut vorstellen. Oder zum Beispiel der Pip-Boy in Fallout ist auch so eine Art, wo man auf seine Armband-Ding schaut und dann auch die Karte und so. Es ist. Also jedes Spiel macht das dann irgendwie anders und die Karte ist schon oft dann ein wichtiger Teil, so der auch gestaltet werden muss entsprechend. Also Elden Ring zum Beispiel hat ja auch eine sehr hübsche, so im Mittelalterstil gezeichnete Karte, die man auch wieder selber aufdeckt. Zum Beispiel bei Minecraft hat er eine eigene Kartenzeichne-Mechanik, also wo man wirklich Ressourcen einsetzen muss und das Kartenzeichnen an sich eine Spielmechanik ist,
Also dich
was mich sehr
interessiert auch
stark macht.
wirklich der Stil dahinter.
Auf jeden
Ja,
Fall. Das
unbedingt, ja.
ist ein zentrales Element. Definitiv, wie Georg schon sagte, ne? Immersion aus einem Teil, der sehr stark die Immersion erzeugt. Was vielleicht ganz interessant ist, so beim Thema Minimap, also eine Karte, die dann sich nicht erst öffnet, wenn man M drückt, sondern die ganze Zeit unten eingeblendet ist und vielleicht auch noch 1000 Symbole hat, wird ja mittlerweile vor allem als Immersionsbrecher gesehen, als etwas, was viele Spieler ja auch gerne abschalten. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Kontrast, finde ich.
Ja, das habe ich tatsächlich auch bei so Spielen, wo ich jetzt das mit der Immersion nicht so fühle, dieses Minecraft Legends, Dungeons, nicht Legends, gibt es jetzt auch Dungeons, was ja so einem Diablo angepasst ist. Mich stört es schon im Spiel immer, diese Minimap aufzurufen, die ja wirklich dann gar nicht mehr Minecraft-mäßig ist und wo ich nur gucke, wo muss ich denn jetzt hinlaufen, die nutze ich eigentlich eher selten. Wobei so eine Map, von der ihr spracht, finde ich auch gut, wenn man das Gefühl hat, okay, als der Charakter, also wie jetzt. Klar, muss ich das erwähnen, Fallout bei mir, auf den Pip-Boy schauen, bin ich natürlich voll im Spiel drin und habe auch das Gefühl, auch die Figur, die spiele, würde sich diese Map so anschauen.
Aber ich habe so das Gefühl, eine Karte, die anders funktioniert, also da fällt mir jetzt nur irgendein, keine Ahnung, C und C ein, dass ich irgendwo auf der Karte ein Kreuz setze und da kommt dann ein Artillerieschlag. Aber es kann ja nicht alles sein.
Ja, wenn das aber zum Beispiel im Spiel gut erzählt ist, also zum Beispiel es gibt ja in moderner Kriegsführung auch irgendwie so GPS und solche Dinge und da kann man ja auch dann Punkte setzen und wenn das so irgendwie dann das Spiel passend zu dem, was man halt machen will, in deinem Fall halt Krieg führen, wenn das dann passt, dann ist das also für mich ein wichtiger Teil, ob ich ein Spiel für gut oder schlecht bewerte, wenn die Karte zum Spiel passt. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel für mich bei GTA oder bei anderen modernen Autorennspielen stört mich das GPS nicht, weil jedes Auto heute hat GPS, was dann genau so die Linien anzeigt, wie man es auf dieser Minimap hat. Für mich ist das immersiv und passt auch.
GTA finde ich auch in der Hinsicht interessant, weil da die Karten ja auch immer den Stil eines Stadtplans haben.
Genau.
Also ganz viele typische Elemente, die so ein Stadtplan hat, findet man da auch auf dieser Karte. Und damit passt das auch ganz gut wieder rein. Und ich weiß noch, bei GTA 4 war das zumindest so, da war dann in der Box, ja, da gab es das noch, ne, so eine Box, die man gekauft hat mit Blu-rays drin. Ja, da war geil. Tatsächlich auch einmal komplett der Stadtplan, der Stadt, ich weiß ihn gerade nicht mehr, komplett ausgedruckt.
Ja.
Das heißt, man hatte so einen riesigen Stadtplan und ich fand es einfach auch da wieder total gut, da dann einfach zu verfolgen, okay, da war ich und ach, das gibt's hier noch. Mal gucken, wann es dahin geht. Genau, das ist dann wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie so eine Karte immersiv eingesetzt werden
Aber kann. Da muss ich auch sagen, da bin ich wirklich ein Fan von diesen Boxspielen. Also ich erinnere mich da jetzt minus 20 Jahre, wenn nicht sogar 30 Jahre, da hat ja fast jedes Spiel noch eine Karte mit drin. Oder Anfang der 90er diese ganzen Dungeon-Spiele auf dem Amiga, die dann noch eine Karte mit drin hatten. Das war toll, das war wirklich toll, weil Du hattest die Welt in der Hand. Das war wirklich geil.
Genau. Und man konnte sie da auch noch sinnvoll nutzen. Was ich bei Fallout 4 dann mal probiert hatte, es gab da mal so eine App, da konnte man den Pip-Boy sich zum Beispiel auf ein Tablet laden. Und dann konnte man mit dem Tablet dann im Grunde ja den Pip-Boy steuern und sich dann natürlich auch die Karte anzeigen lassen. Dann brauchte man gar nicht mehr den Pip-Boy extra öffnen, sondern das hatte dann, fand ich schon so das Gefühl, so okay, ich gucke mir jetzt die Welt an und jetzt gucke ich wirklich einmal runter, quasi auf meinen Arm.
Gut, also Tablet vor. Um den Arm gebunden.
Nein, das nicht, aber das wäre natürlich der nächste Schritt gewesen. Genau, das fand ich schon gut.
Es gibt 3D-Drucke und es hat auch sogar irgendwann einmal einen Hauptgewinn oder so Special Edition gegeben, wo man sich wirklich das Handy oder das Tablet in einen Pip-Boy reinstecken kann und das dann an den Arm binden kann. In irgendeiner Special Edition von einem Fallout hat es da wirklich eine super schöne, aber es gibt auch so 3D-Drücke, wo man das dann selber machen kann. Also man kann das alles ins Extreme führen.
Ja, pass mal auf. Ich bin ein riesen 3D-Druck-Fan und dann frage ich euch jetzt mal, und ich bin auch ein Fan von Spielen wie Freelancer. Fallen euch auch 3D-Karten ein oder ist der Charakter von einer Karte immer 2D? Ist es dann keine Karte mehr, ist es dann was anderes?
Fällt mir spontan sofort ein. Deep Rock Galactic zum Beispiel.
Ja.
So ein Spiel, wo man ja mit Zwergen und mit Räten dann abbaut. Wenn man da die Karte aufruft, ist die zum einen natürlich auch da wieder sehr, sehr vereinfacht und zum Teil auch schwer zu erkennen, aber die Darstellung dort ist dreidimensional.
Und wie ist das für dich?
Ich finde das gut da tatsächlich, weil da ja die entsprechenden Höhenunterschiede ja eine Rolle spielen und ich dann ja auch gucken muss, wenn ich mich durch die Wand grabe, muss ich hochgraben oder muss ich runtergraben? Das bietet sich da an. In anderen Spielen, wie zum Beispiel Deus Ex, hatte ich mal Human Revolution, glaube ich, nachgeholt. Da ist es dann so, dass man dann in der Karte die verschiedenen Ebenen anklicken kann und man dann nur zweidimensionale Karten hat, die sich dann quasi aufeinander liegen, wo man dann aber die Ebenen hoch und runter schalten muss. Da muss man dann wieder räumlich ein bisschen mitdenken.
Ja, ich habe da auch eigentlich so bei dreidimensionalen Karten, es ist schwierig, glaube ich, das wirklich gut zu machen. Also ich habe da eher nur so Negativbeispiele, wenn so verschachtelte Spielwelten dann auf der Minimap dargestellt werden und so Wege sich überkreuzen und so, dass das dann oft eigentlich nicht mehr sehr übersichtlich ist. Mir fällt, weiß ich nicht, ein jetzt Borderlands zum Beispiel oder Dragon Age oder so. Es ist dann die Karte auch nicht das zentrale Spielelement, deswegen ist mir auch wieder egal, aber da ist es halt dann nicht ideal umgesetzt. Red mal lieber über die guten Beispiele.
Was ich fragen wollte, wir hatten ja eben alte Spiele erwähnt. Sind wir ja alle ein bisschen unterschiedlich alt. Habt ihr noch Spiele gespielt zu Zeiten, als Automapping halt noch kein Thema war? Also wo ihr selber Karten nachzeichnen musstet, wolltet, konntet. War das jemals ein Thema bei euch, so Karoblätter mit gezeichneten Gängen?
Bei mir gar nicht.
Ein bisschen bei mir. Also ich bin ein bisschen zu jung, dass ich das wirklich selber mache und später nachgeholt auch nicht, aber meine älteren Brüder haben doch Rollenspiele gespielt und da habe ich so als 5-, 6-Jähriger dann auch gern zugeschaut, wie die da selber bei Bard's Tale 1 oder so die Kästchen gemalt haben.
Ich finde, das klingt jedes Mal so romantisch geil. Ich beneide das wirklich, wenn man so eine Spielerfahrung hatte.
Weil hatte ich auch nicht. Ich hatte auch, wie Georg sagt, ältere Brüder von Freunden, die das halt gemacht haben. Ich selber habe zu dem Zeitpunkt aber nie Spiele gespielt, wo man das musste. Und dann kam ja sehr schnell Automapping. Was wäre denn die erste Karte gewesen, bei der ihr so richtig eine Erinnerung habt, wo ihr sagtet, Da habe ich ein Spiel gespielt und da ist mir die Karte in frühester Spieleerfahrung im Kopf geblieben.
Im Grunde das erste Spiel, was ich bewusst so richtig gespielt habe, das ist Little Big Adventure 2. Windows 95, genau, war ich da 6 oder so. Und da gibt es ja auch diese Übersichtskarte, die auch so ein bisschen dreidimensional ist, wo aber auch sehr charmant, wenn ich das jetzt auch noch richtig in Erinnerung habe, ist halt lange her, so die einzelnen Bereiche wie die Wüsteninsel oder die Stadt dann halt dargestellt sind. Man das sehr gut farblich dann auch unterscheiden kann. Die Spielfigur ist, glaube ich, auch dreidimensional dargestellt, wo man gerade ist. Das würde mir jetzt spontan so einfallen.
Also mir ist jetzt eingefallen in meiner kurzen Zeit am Amiga Defenders of the Crown, werden
Ja,
vielleicht einige kennen. Das ist dieses englische Spiel, wo man die englische Insel sieht und so und wo man halt als Warlord oder als englischer Lord, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber so Turniere kämpfen und Länder erobern und ein bisschen Adel. Das hat so eins von meinen früheren Spielen, die ich auch selber sehr gern gespielt
aber
habe.
du und ich, wir sind die Amiga-Crew. Das halten wir hoch.
Ja, Amiga kenne ich viel, C64 auch ein bisschen.
Ah, von Pilot Wings zu Stunt Rally und so weiter. Ja.
Pirates kann man eigentlich dann direkt den Ding zum Pirates schlagen, weil dort ist ja auch mit der Karibik. Ich habe Pirates so gern gespielt und da hat die Karte, die in Pirates einfach gut eingesetzt war und ein zentrales Spielelement war, einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Pirates einfach eins von meinen All-Time-Favorites bestimmt ist.
Aber das war auch die Zeit, von der ich eben gesprochen habe, ne? Dass man entweder eine Karte noch irgendwie mit irgendwo beigekriegt hat oder man kaufte sich dann ein Spielemagazin und da waren immer Kartenabdrucke drin und so weiter und so fort. Das vermisse ich schon, so die Welt in der Hand zu haben. Ich könnte jetzt auch hingehen und mir das ausdrucken, so, aber das ist irgendwie nicht dasselbe.
War dann ja auch immer so schön auf so Hochglanzpapier gedruckt,
Genau.
auch in den großen Größen. Ich meine, zu einer Karte gehört natürlich auch dazu, dass die gefaltet ist, ne? Dass man die
Und
auseinanderfaltet,
dass sie Faltecken
dass sie viel
hat.
zu groß ist, genau die Faltknicke,
Ja.
und dass man 5 Anläufe braucht, um sie wieder richtig zusammenzufalten oder sich dann damit begnügt, wie man sie zusammengeknüllt hat.
Oder sie hinter sich aufzuhängen, das ist ja auch super.
Auf
Also.
jeden Fall.
Das gibt's
Da
nicht
war
bei
mein
Fortnite, ne?
frühestes Spiel Morrowind.
Ah, Morrowind, das Elder
Ja,
Scrolls.
dieses ja, Elder Scrolls, ein älterer Teil, also zwei vor Skyrim. Und da war halt auch in der Box eine wunderschöne Karte von diesem
Ja.
Wartenfell. Und Morrowind, es macht einfach Spaß. Also ich habe da wirklich immer Spaß gehabt, das aufzuklappen und mir anzusehen und im Spiel irgendwo hinzulaufen und das auf der Karte nachzuverfolgen.
Und wie Jan jetzt, du als Geografielehrer, kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Was verbindet da deine Profession mit deiner Leidenschaft?
Dass ich bei Spielen wie Crusader Kings mich gut zurechtfinden kann, vielleicht. Weiß ich
So.
nicht. Nee, weiß ich nicht, welche Art du das jetzt meinst. Also eigentlich würde ich sagen, wenig.
Ach wirklich, weil im Vorgespräch hatte ich immer das Gefühl, dass du diesen Kartenfetisch, sage ich jetzt mal, hast, weil du Geografielehrer bist.
Nee, ich bin Geografielehrer, weil ich diesen Kartenfetisch
Ah, okay.
Aber wo man vielleicht nochmal, wenn man da in die Richtung gehen will, ich habe mir auch nochmal eben angeguckt in alten Vorlesungen, was eine Karte eigentlich per Definition ist. Und zwar ist das ein verebnetes, maßstabsgebundenes, generalisiertes und inhaltlich begrenztes Modell räumlicher Informationen. Das klingt jetzt erstmal wieder sehr komplex. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist ja vielleicht auch so dieses Generalisierte, also das Vereinfachen, ne? So eine Karte zeigt ja nie das so, wie es ist. Das gilt ja für alles. Zum Beispiel jetzt in so einem Stadtplan, dann sind die Häuser natürlich nicht alle einzeln eingezeichnet. Das heißt, jede Karte muss da ja auch immer festlegen, was zeige ich und was zeige ich jetzt nicht. So ein Elden Ring, was wir als Beispiel haben, zeigt ja schon recht wenig auf seiner Karte.
Aber heißt das denn, dass eine Karte, weil sie eben sich aussuchen muss, was sie zeigt, auch vor allen Dingen interessante Punkte enthält? Muss das denn
Ja,
sein?
muss es. Und das ist jetzt ja das Interessante bei so einer Karte. Sie ist ja immer menschengemacht. Das heißt, derjenige, der sich diese Karte erstellt, erfüllt ja irgendwie so einen Zweck, was er mit dieser Karte ausdrücken will. Und dementsprechend kann ja diese notwendige Generalisierung und das, was gezeigt wird, ja auch immer anders sein. Das ist ja auch so eine Geschmackssache. Ich habe jetzt mal spaßeshalber bei Nexus Mods geguckt für Skyrim und es gibt hier 18 Seiten, 352 Mods, wenn man einfach nur mal nach Map sucht, die die Karte auf unterschiedlichste Art und Weise anpassen, was ja irgendwie vielleicht auch so ausdrückt, dass schon Leute unterschiedliche Bedürfnisse auch an so eine Karte stellen.
Definitiv. Und ich glaube, das ist auch nach der Spieleranzahl gebunden, ne? Also wenn ich eine Karte habe und die wird geteilt, hier zum Beispiel Till in Dings in Valheim, ne? Und da machen wir auch alle unsere Karten, aber wir zeichnen auch ein, welche Dungeons wir schon gemacht haben und so, damit der Nächste weiß, da ist was, aber das ist auch schon gemacht.
Genau, ne? Also es ist dann so eine Information, die weitergegeben wird. Und das ist ja eigentlich auch cool, wenn man bei Spielen automatisch selber Sachen eintragen kann. Wir nehmen ja wieder Elden Ring, da kann ich Entdeckungen, die ich habe, einfach mit Symbolen markieren.
Auf die Spitze treiben tut es Minecraft, diese Kartenmechanik. Ich werde das kurz einmal nur skizzieren, weil ich habe in Minecraft wahrscheinlich sicher 300-400 Stunden nur mit Kartenmalen verbracht.
Okay. Alles klar.
Es ist wirklich eine eigene Mechanik. Du musst erstens einmal einen Kartografietisch craften und du musst das Papier mit dir mitnehmen. Du hast ja bei Minecraft, ich erkläre es jetzt nicht von Grund auf, aber du hast eine begrenzte Anzahl von Inventarslots und du brauchst jedenfalls mit Papier, du brauchst den Kartografietisch und du musst halt wirklich das, was du kartografieren willst, ablaufen. Das gibt es auch in verschiedenen Maßstäben. Also man kann eine detaillierte Karte, wo jedes Haus oder eine 1 zu, weiß ich nicht, 240 oder ich weiß nicht genau, eine relativ große Karte über die ganze Insel oder über die ganze Welt machen. Und das ist alles mit dem Kartografietisch, das muss man immer mitschleppen und haben und so. Und dann läuft man in die Welt und kartografiert die Welt quasi unbekannt, so wie es halt so früher die Entdecker gemacht haben. Ich stehe auf sowas eben. Das ist halt cool, kartografieren. Und dann läuft man mit seinem Zeug herum und zeichnet die Karte so automatisch mit, indem wenn man halt die Karte in der Hand hält und herumläuft, zeichnet man halt. Und wenn das Papier voll ist und man kommt in den nächsten Sektor, dann zeichnet man halt den nächsten Sektor. Und so irgendwann ist man halt dann, wenn man wirklich in der Ferne kartografiert, ist man unterwegs mit Papier, für das man, um das auszufüllen mit einer Karte, so schöne 2, 3, 4 Stunden Spielzeit investiert hat und ist in der Wildnis irgendwo und kann das verlieren. Man kennt Minecraft, also wenn man stirbt oder wenn man in die Lava fällt, ist das Zeug weg. Also ganz ehrlich, ich habe in keinem Spiel noch so wertvolle Dinge mit mir herumgetragen, weil eigentlich Spielwert ist nur Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was man haben kann. Zeit verschwenden. Also ich habe da, wenn ich wirklich kartografieren war, so 6 Stunden irgendwo in der Wildnis herumgetragen quasi, und wenn ich da in ein Lavaloch gefallen wäre oder so, wäre das alles weg gewesen. Also es ist so wertvoll, und dann irgendwann sollte man halt dann wieder zurückgehen und legt die Karten aus, kann es kopieren und.
Aber zumindest
und so ist es bei Minecraft.
Auf unserem Minecraft gibt es ja auch genug zu sehen, ne? Auf dem Wasted Minecraft, da ist ja jede Ecke irgendein Scheiß.
Das sieht man in dem Museum, also da auf YouTube, auf unserem Server MCNZ YouTube, gibt es ja dieses Minecraft-Spaziergangsvideo, und da ist auch diese Karte zu sehen, in die ich diese Zeit investiert habe.
Ich möchte jetzt mal eine steile These in den Raum werfen, und zwar ein Spiel, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist Knights of the Old Republic, und ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber die Karte war da, also du hast ja schon gesagt, Jan, der Charakter von der Karte ist, dass sie simplifiziert ist. Und die Karte war da so arg simplifiziert, dass es nur rechteckige Objekte darauf gab und man war selber nur so ein leuchtender Punkt. Das war mir schon wieder zu viel. Also wenn Sci-Fi-Spiele dazu übergehen und eine Karte so simplifizieren, dass eben nur rechteckige Quadrate drauf sind als Gänge und so weiter, dann ist mir das auch zu viel.
Kann ich verstehen. Dann braucht man dann auch wieder, was eine gute Karte ebenfalls ausmacht, natürlich eine gute Legende. Die einem dann
stimmt, die markiert. Hat keine Legende. Ja, die hat keine.
Genau. Ja, okay, genau. Dann ist das ja schon mal ein großes Problem und ja schon mal ein klarer Verstoß gegen das, was eine gute Karte ausmacht.
Ja.
Genau, das heißt, in diesem Fall ist die Karte dann ja ohne Zeichenerklärung absolut nutzlos oder halt nicht intuitiv.
Ja, nicht intuitiv. Und irgendwie, ich brauchte auf jeden Fall viel Zeit, um sie zu lesen. Also wenn ich jetzt ein durchschnittliches, ich gehe jetzt mal wieder zu Valheim, wenn ich jetzt Valheim die Karte aufmache, dann sehe ich da sind Berge, da ist Schnee, ich weiß direkt, da ist oben Norden, Osten, Westen, Süden. Ich kann mich direkt zurechtfinden, aber wenn ich nur so ein paar Quadrate habe, dann muss ich erstmal gucken, wo bin ich überhaupt.
Ja, Genau, und bei neuen Spielen ist es ja häufig auch so, dass die Symbole dann ja auch erklärt werden, ne? Was bedeutet oder
Gott
halt
sei
schon
Dank.
sehr selbsterklärend sind. Und was dann ja vielleicht auch noch ganz interessant ist, man kann ja mittlerweile auch oft einstellen, was genau angezeigt werden soll und was nicht. Wenn man jetzt also irgendwie nur das nächste Quest-Symbol sehen möchte, dann kann man das irgendwie so einstellen oder ich weiß nicht, nur Ruinen oder so. Ich meine, manche Spiele übertreiben es ja auch, wie zum Beispiel Assassin's Creed, wo dann
Ja,
die Karte
genau, wollte ich gerade
vollgepflastert
sagen.
ist. Das ist dann auch nicht mehr wirklich übersichtlich und informativ.
Da bin ich auch sehr dankbar für die Option, Dinge auszuschalten, weil das, also du schaust ja so eine Karte an, bist vollkommen überwältigt von dem, was du da tun kannst, musst, in Anführungszeichen. Da ist dann auch der Zweck nicht mehr erfüllt von so einer Übersichtskarte, das ist dann eher eine Überwältigungskarte.
Genau. Aber das ist ja vielleicht auch ganz interessant, dass da die, weiß nicht, verschiedenen Bedürfnisse wahrscheinlich dann da ja auch ja mittlerweile von den Spieleentwicklern schon eingebaut werden, dass man sich die Karte zum Teil da auch so selbst ja, zusammenstellen kann oder für die Situation, die man gerade braucht.
Ich glaube, die meisten Symbole auf einer Karte habe ich bei Forza Horizon gesehen. Also, das ist eine überladene Karte. Da sieht man die Straßen nicht mehr vor lauter Symbole. Es gibt E-Filter, aber die Filter sind ja auch umständlich. Und im Endeffekt, das ist
Die
einfach
sind auch oft
unübersichtlich.
nicht selbsterklärend, finde ich.
Das auch, das kommt ja noch hinzu. Also, Forza ist von der Bedienbarkeit nicht das Beste. Es ist eine schöne Map, also wenn man herumfährt, aber so die Übersichtsmap ist fürchterlich.
Ich lasse mich jetzt mal von meinen Vorurteilen leiten, lieber Georg, und frage dich, also ich erkläre es mal für alle Zuhörenden, du bist ja Österreicher, nicht wahr? Genau. Interessiert jemanden, der aus dem... Also ich sage jetzt einfach mal, du kommst aus dem Gebirge, wahrscheinlich kommst du nicht aus dem Gebirge, aber
Nein,
du wirst
komme ich
mehr
nicht.
Berge sehen als wir alle zusammen. Interessiert einen jemanden wie dich überhaupt eine 3D-Darstellung, eine Karte oder unterschiedliche Ebenen oder sowas? Oder bist du da auch ähnlich gepolt wie wir?
Naja, als Landkartenfan ist mir eine gelungene 2D-Darstellung dann doch am liebsten. Ich hab's auch dann gern, wenn es doch dreidimensionaler werden muss, so mit verschiedenen Levels und so, wenn das dann über so Ebenen, die man durchschalten kann. Das ist mir persönlich am liebsten. Ich kenne kein gutes Beispiel von wirklich guten
Oh, da muss
3D-Karten.
ich einhaken.
Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
Okay, na, dann muss ich die spielen noch. Ja, okay, dann muss ich die noch
Das
spielen.
ist jetzt tatsächlich eher so ein Beispiel aus dem echten Leben, aber ich habe eine Zeit lang im Gebirge gewohnt. Zwar nur im
Oh,
Mittelgebirge, aber
oh,
immerhin.
oh, oh,
Ja, ich komme auch gebürtig aus dem Mittelgebirge, so ist
erzähl
nicht.
doch mal.
Ich habe eine Zeit lang im Harz gewohnt
Ah, ja.
und ich fand's, also im Oberharz, und fand's total cool beim Navi dann 3D-Karte einzustellen und dann zu sehen, wo es hochgeht, und dann fährt man so hoch und dann ist das da, und das guckt rechts, sieht den Abgrund und der ist auf der Karte auch mit dargestellt. Das finde ich schon ziemlich cool, wenn das dargestellt ist. Und in manchen Spielen finde ich es durchaus hilfreich, wenn das Gebirge auch so wirklich leicht nach oben geht. Bleiben wir wieder bei Skyrim zum Beispiel, da sind die Gebirge ja auch so dargestellt, sind auch so leichte Höhenunterschiede drin. Finde ich als Spieler schon hilfreich, das auch direkt sehen zu können. Einfach auch um zu wissen, wo muss ich ungefähr lang gehen. Weil wenn ich sehe, okay, da geht es jetzt steil hoch, dann ist das nicht so hilfreich. Und dann finde ich tatsächlich so eine 3D-Darstellung, so eine leichte 3D-Darstellung, nicht so, dass sie irgendwas verdeckt, hilfreicher, als wenn man, weiß nicht, zum Beispiel Höhenlinien nehmen würde, wie man das ja auf so einer 2D-Karte machen muss.
Das fand ich bei Skyrim auch sehr hilfreich, wie du sagst, weil ich bin ja so ein jemand, der viel läuft in Spielen, und bei Skyrim passiert es dann halt, wenn du nicht auf die Karte achtest, schnell, dass du auf so einen Berg zurennst und irgendwann merkst, ich kann den hier gar nicht passieren, sondern muss
Genau.
außen rum gehen. Und
Genau,
dafür war das hervorragend.
und dann gucken wir ja vielleicht, okay, wo ist jetzt der kürzeste Weg? Oder ich will da jetzt aber hoch, wo gibt es denn die Chance, dass ich hochkomme?
Ja.
Also ich habe ja Skyrim auch damals, als ich das erste Mal gespielt habe, ich wollte auf diesen riesen Berg rauf, bin nur gehüpft, 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 bis ich dann, weiß ich nicht, 2 Wochen später darauf gekommen bin, dass einen die erste Hauptquest eh dort drauf führt oder so. Man kommt übrigens, also ich habe es nicht geschafft auf diesen hohen Anfangsberg, ich weiß den Namen nicht mehr. Also Spoiler, man kommt, also ich habe es nicht geschafft, ohne Hauptquest da drauf zu kommen. Aber ich habe es lang probiert, stundenlang.
Ja, hättest du mal auf die Karte geguckt. Und was ich halt auch cool finde, es gibt ja auch so im 3D-Karten tatsächlich. Ja, die haben schon was. Also wenn du dann so eine Deutschlandkarte hast und dann sind die Gebirge und die
Oh
Erhöhungen da
ja.
dargestellt, das ist schon, Das ist schon cool. Das ist schon cool.
Ich habe das auch geliebt, früher im Erdkunde- oder Geschichtsunterricht diese großen Karten auszurollen, die an diesem Kartensteller hingen, die dann so leicht erhaben waren an den Gebirgen. Ja, das fand ich hervorragend.
Macht man ja leider nicht mehr.
Nee, ist das nur noch über Tablet, digitale Tafel.
Digital, genau.
Die Diskussion erinnert mich ja auch so ein bisschen leicht an meine Kindheit. Also ich bin Dorfkind, kann ich ja mal hier sagen. Und bei uns war es früher auch so, dass wir sowas wie Wanderkarten hatten. Und dann musste man da zum nächsten Kreuz gehen. Da hing dann irgendwie der Herrgott irgendwie halb versenkt. Aber ist egal, die Karte war da. Und dann musste man da durch ein niedriges Gestrüpp. Und das war auf der Karte in so einem Hellgrün und sowas. Da erinnert mich das dran. Und ich finde, wenn Karten so sind in Spielen, dann finde ich das richtig geil, aber mir fällt da spontan keins ein.
Was ich ja richtig toll fände, da müsste man, das ist lizenzmäßig, glaube ich, nicht möglich, weil wir könnten ja gleich mal drüber sprechen, welche Karten wirklich so besonders schön sind, wenn es eine Art Dirke-Weltatlas für Videospiele gäbe, wo anstatt verschiedene Länder Karten verschiedener Spiele in einem dicken Buch wären. Das wird es ja wahrscheinlich nur von einer Spielereihe, gibt es das ja sicher, aber so von den besten Spielen. Das ist die schönsten Karten Idee. In so einem Kompendium, das wäre halt
jetzt
toll.
Jetzt will ich sowas haben.
Das will ich auch sowas haben, das wäre voll geil. Ich auch. Das wäre richtig geil.
Auf jeden Fall rein müsste dort, finde ich, Kingdom Come Deliverance hat eine sehr schöne gezeichnete
Komplett Karte, Witcher 3 hätte ich Bock
zum
drauf.
Zum Spiel passt. Oder es gibt, kennt ihr von Dark Souls, haben Leute so 3D-Darstellungen von der ganzen Spielwelt gemacht. Dark Souls ist ja auch seine zusammenhängende Welt, wo die so irgendwie logisch mit lauter so Zwischenwege, und da haben sich Leute die Mühe gemacht und haben das so künstlerisch zusammengesetzt und dann eine Karte quasi daraus gemacht. Vielleicht über Google
das ist finden. Geil.
Dark Souls 3D-Map schaut echt cool aus und hübsch gemacht. Wenn man Dark Souls auch selber gespielt hat, kennt man das auch. Also man zieht die Karte an und sieht, dass das stimmt, und das wird, also sowas mag ich gern. So
das ist ja auch eine Art Atlas dann, ne?
Ich würde gerne noch auf die Frage antworten, einfach weil ich es auch gerade spiele, Blacktail, die Karte, weil sie einfach so einen richtig schönen Zeichenstil hat, also da habe ich echt die Karte aufgemacht und seit langem wieder gehabt, so, das sieht gut aus.
Wenn man auch einfach neugierig wird und man zoomt rein, nur um die Karte zu sehen, da an der, genau. der Stelle, das finde ich super.
Genau, und auch enterweise so einen schönen bunt, aber halt nicht zu bunt gehalten ist, wie handgezeichnet. Das wirkt schon sehr edel.
Und das muss ich mir anschauen. Ich habe ja in meiner Kindheitserinnerung, das wäre auch zurückgreifend auf eben die erste Karte, die mir so im Gedächtnis blieb, ist von Link to the Past, von dem Zelda-Spiel.
Ja.
Oder die Map, die ist ja auch so sehr niedlich und schön, aber alles ist drauf, und die hat sich in mein Gehirn gebrannt.
Ja.
Die müsste natürlich auch in meinen Atlas. Vielleicht, wir gucken einfach mal, was sich da machen lässt.
Ja.
Ich habe gehört, einer von uns arbeitet ja auch im Druck. Vielleicht kann man da was machen. Ja, aber die Zelda-Karten auf jeden Fall. Also Link's Awakening mit dem riesen Ei oben auf dem Berg. Das oder auch The Secret of Mana, super.
Red Dead Redemption fand ich auch noch schön. Halt auch in so diesem alten Stil. Das auf jeden Fall auch.
Habt ihr beide, Georg und Jan, habt ihr beide gerade zur Hand Positivbeispiele von einer Karte? Nicht, weil die besonders hübsch ist, sondern weil sie einfach sehr gut ist.
Naja, ich finde, da ist so Civilization ist irgendwie so ein Positivbeispiel, wo halt das Spiel selber, und es ist so gut lesbar einfach. Ich bin nicht der größte Civilization-Crack oder so, und inzwischen spiele ich es auch gar nicht mehr so viel, aber das Spiel, wenn ich es wieder spiele, finde ich es immer wieder schön, wie eine Welt, eine fiktive Welt mit Symbolen und so garniert wird und trotzdem schöne Berge und Wüsten und was halt so eine Weltstätte, was halt so eine Welt halt ausmacht, wie das verbindet und trotzdem immer gut lesbar ist, obwohl da Symbole und so sind. Ich mag Civilization aus
sehr cool. Hinsicht. Und Jan, was hast du da gerade auch was zur Hand?
So spontan würde mir The Elder Scrolls Online einfallen.
Aha, warum?
Weil die in ihren Symbolen nur die wichtigen Sachen zeigt, aber diese dann auch wirklich gut zeigt, sodass man da tatsächlich auch gut hinfinden kann.
Ich bleib dabei, bei mir ist genau das irgendwie hängen geblieben, was wir eben besprochen haben. Also eine Karte, die mich neugierig macht, wo ich einfach Lust habe, mich drauf zu bewegen. Das ist wirklich so. Und mir fällt da aber kein Spiel zu ein. Wirklich nicht.
Ja, vielleicht kommt's noch.
Ja, vielleicht kommt's so. Aber ich habe halt diese Falk-Pläne aus der Kindheit irgendwie. Genau. Aber wenn wir
Falk-Plan, der Wandersimulator. Ja,
aber wenn wir schon dabei sind, habt ihr beide denn ein Beispiel zur Hand oder Beispiel zur Hand, wo ihr sagt, boah, die Karte, das war ein absoluter Reinfall und hat vielleicht sogar dem Spiel geschadet? Weil sie so überladen war.
Ja, die ist ja wirklich kacke.
Zum Beispiel. Die ist, ja, und auch nicht wirklich praktikabel. Man findet nichts. Das ist nicht, na, das Forza Horizon ist einfach nur ein Haufen Symbole und die Karte ist einfach nur
hingegen. Was schon irre ist, wenn man überlegt, wie schön die Spielwelt ist.
Da ist nichts dahinter überlegt. Ja, genau. Ich fahre wirklich gern herum, aber dann irgendwie ein Rennen gezielt suchen oder so, das ist doch alles fürchterlich. Man kann da nicht irgendwie filtern nach Regionen oder so. Nö. Ich glaube, das wäre ein gutes Negativbeispiel. Vielleicht fällt mir noch eins ein.
Ich mache mir damit jetzt wahrscheinlich keine Freunde, aber auch wenn wir sie vorhin für die Immersivität gelobt haben, finde ich die Karten von Fallout nicht sonderlich hilfreich. Die sind mir zu stark generalisiert. Also da fehlen mir dann doch zu viele Informationen, um da wirklich gezielt etwas finden zu können. Also das ist dann etwas, zumindest bei Fallout 4 musste ich mir da irgendwie Karte mit mehr Details hinmodden.
Und das heißt, wie kriegst du da, wie weißt du, wo es ist? Durch Quest-Hinweise dann oder durch Geschichten, die du findest?
Ja, die Quest-Marke hat man ja trotzdem, aber wenn man dann jetzt in irgendeine Stadt laufen möchte zum Beispiel, dann muss man erstmal umständlich diese Stadt suchen. Die Symbole sehen alle relativ ähnlich aus und man hat halt auch kaum Informationen, ist auch wieder etwas länger her, wenn mich nicht alles täuscht, dann aber auch über das Gelände. Das Gelände ist ja schon ein Maßstab ja auch zur Orientierung und wenn da die Informationen komplett fehlen, macht das für mich eine Orientierung schwieriger.
Und Till, kannst du das als selbsterklärter Fallout-Experte bestätigen?
Ja, schon. Also ich kann gleich erklären, warum mich das nicht so stört, aber das, was du jetzt zuletzt sagtest, Jan, stimmt vollkommen. Wie oft hatte ich das, dass ich auf so einen Stadtmarker zulaufe und immer der Meinung war, jetzt müsste ich die ja jeden Moment erreichen und sie kommt und kommt. Es ist überhaupt nicht erkennbar, wie weit das jetzt entfernt sein soll. Tatsächlich so ein bisschen finde ich es okay, weil das in meine imaginäre Erzählung von dieser Person, die ich spiele, passt, dass der halt nur so rudimentären Scheiß hat, mit dem er dadurch sich durch diese Welt schleppen muss. Und ich nutze die wirklich nur mal kurz, weil ich halt die ganze Welt einfach in jede Richtung ablaufe, gucke ich da immer nur so zwischendurch rein. Aber ja, wenn ich die so nutzen möchte, würde mich das auch sehr nerven, weil du kannst, also die Karte ist, außer dass du halt so Einzelpunkte hast und ungefähr weißt, gut, Megaton liegt jetzt über der anderen Stelle, wo ich gerade bin, kannst du da nichts drauf erkennen.
Aber das finde ich schon merkwürdig, weil Fallout spielt ja in der Dystopie und da wäre eine richtig geile Karte doch ein totaler Gewinn eigentlich, oder?
Ich glaube, da wäre auch eine Karte ein großer Gewinn, wo man mehr Details hat, aber die Karte dann halt nach und nach aufdeckt. Ich meine, das tut man ja so auch, indem man die ganzen Map-Marker ja aufdeckt. Aber wenn man die Karte an sich aufdecken würde, ich glaube, und die ein bisschen detaillierter ist, würde das, glaube ich, schon Gewinn bringen. Aber ich weiß nicht, wie man die in dieses, es ist ja nur zweifarbig, wie man das in dieses Zweifarbige sinnvoll einbauen möchte. Ich glaube, da ist das durch diese Pip-Boy-Technik, die man sich da auferlegt hat, schränkt es da limitiert sehr ein in den Möglichkeiten, genau.
Es müsste quasi eine Möglichkeit geben, dass man noch eine Karte im Rucksack hat, die man öffnet. Wobei ja auch der Rucksack ja, genau, über den Pip-Boy
Fallout, genau, Fallout 76 macht es besser, meiner Meinung nach. Da hat man ja diese, da hat man, das ist wie so eine Karte von so einem Freizeitpark eigentlich.
Ja, das hat mich so höllisch genervt, die 20 genau, Minuten lang.
Das ist ganz anders, aber das ist zur Orientierung wesentlich besser.
Ja, mir war es nur zu bunt und zu clicky bunti genau, hier. Genau,
das ist dann wieder der Nachteil daran.
Das war vielleicht nicht das, was ich von einem Fallout will.
Ja, genau, vielleicht so ein Mittelweg dazwischen.
Weil ihr vorher geredet habt so von nicht richtigen Maßstäben und so, mir ist nur eine kurze Anekdote eingefallen aus ja, einer bitte echten Reise von mir. Da war ich auch so, auch wieder mal Roadtrip unterwegs mit Freund. In Florida waren wir unterwegs und das ist ja auch relativ verstädtert und Tampa Bay ist ja ein, ich glaube, so 7-8 Millionen Metropolregion und so. Und wir hatten dort eine Karte von irgendeinem Motel. So, nur so eine A5-Seite oder so mit ein mit den Hauptstraßen eingezeichnet und irgendwo das Motel, was man dann.
Aber das klingt ja so, als würde man Florida da wirklich mal kennenlernen auf die Art und Weise.
Ja, Florida ist fürchterlich. Nie wieder will ich dorthin. Und jedenfalls sind wir da auch gefahren. Auf der Karte hat es so unmaßstabsgetreu ausgeschaut. Ja, so Stunde oder so. Und dann sind wir dort durch diese Tampa Bay. Es ist fürchterlich. Es ist kein. Brett eben, also da gibt es wirklich keinen Berg in ganz Florida. Ich glaube, der höchste Berg ist 50 Meter und dann sind wir durch Malls, Autohändler, Fast Food, irgendwelche Gegenden und 60 Meilen ohne Übertreibung. Ausgeschaut hat es sowieso so 20, 30 Meilen und da fährst du da ewig. In einem halben Tag sind wir durch so eine trostlose Gegend gefahren, nur wenn man die falsche Map gehabt hat.
Ja, so eine Karte hat ja auch ein großes Problem. Was man vielleicht in Videospielen tatsächlich eher weniger hat. Und zwar, die Erdoberfläche ist dreidimensional, aber die Karte Richtig. Ist zweidimensional. Richtig. Das heißt, eine Karte ist nie eine originale Abbildung. Irgendeinen Kompromiss muss man immer eingehen. Entweder die Flächen sind genauso groß, die Winkel sind genauso groß und die Längen genauso groß. Das sind jetzt aber drei Gütekriterien, von denen man nur maximal zwei erfüllen kann. Wenn man sich zum Beispiel mal so eine Weltkarte anguckt und da einfach mal Grönland und Afrika vergleicht.
Ja, ja.
Ganz oft sieht Grönland genauso groß aus wie Afrika, was ja. natürlich Blödsinn ist. Was aber daran liegt, dass diese Karte nicht flächentreu ist. Das ist die sogenannte Mercator-Projektion, die oft verwendet wird. Damit kriegt man halt keine vernünftige Darstellung hin, weil die Nord- und Südpol, je weiter man nach Norden und Süden geht, desto größer wirken diese Flächen dann.
Was ich auch gehört habe, ist, dass das so auch oft ein bisschen politisch oder so genutzt wird.
Ja, natürlich. Karten sind extrem
Europa
politisch.
Größer gemacht wird, als es ja die alten.
Ja, was glaubt ihr, warum Europa auf unseren Weltkarten immer in der Mitte ist? Weil es natürlich von Europäern eine von Europäern gezeichnete Karte ist. Wenn man sich mal eine Weltkarte in Australien anguckt, das ist ganz interessant, da ist Australien zentral und ich meine, sie ist auch um 180 Grad gedreht, also Norden und Süden vertauscht. Und das wirkt dann gleich wieder ganz anders, weil natürlich auch da die Projektion, durch die Projektion dann auch die Flächen wieder ein bisschen anders aussehen.
Aber könnt ihr das auf Spiele übersetzen auch so?
Also kann ich kurz einhaken? Ja, ich muss mich eben als nicht dumm outen, aber an so eine Sache, die einem durch diese genormte, für uns Europäer bekannte Karte immer in meinem Kopf für einen kurzen Knick sorgt. Ich habe gestern ja diesen Tetris-Film geschaut und dann fliegen die halt von Japan in die USA und ich denke immer, ach ja, man kann auch so rum
genau,
fliegen.
Genau, man kann auch so rum, ja, genau.
Weil das so sehr seit der Kindheit im Kopf ist, dass man halt diese Landkarte überqueren müsste, anstatt diesen kurzen Sprung zu machen. Das ist schon faszinierend, was das im Kopf macht. So, jetzt deine sicher bessere Frage, Marcel.
Nee, ich wollte, danke für die Anekdote. Ich wollte nochmal gerade fragen. Also das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ihr habt vollkommen recht. Natürlich, Karten sind ultra politisch. Könnt ihr das, sowas zum Beispiel, oder halt auch den Effekt, dass Grönland auf einmal so groß ist wie Afrika, könnt ihr das auch auf Spiele übertragen? Seht ihr das auch bei Spielen?
Na, das Einfachste wäre ja dann, wenn wir mal zu solchen Spielen gehen, wie zum Beispiel Crusader Kings 3 oder Hearts of Iron oder die ganzen Sachen, wo man die Weltkarte hat, naja, dann hat man da natürlich genau das gleiche Problem.
Ja, aber ich rede jetzt von virtuellen Welten.
Nee, ich würde sagen nein, weil diese virtuellen Welten nicht dreidimensional, sondern zweidimensional sind.
Ja, also du meinst, sobald es eine Erdkrümmung gäbe, eine Krümmung der Welt, dann hätten wir dasselbe Problem.
Dann hätten wir das Problem, aber das ist in den Videospielen ist man ja, glaube ich, dann doch eher auf der Flat Earth unterwegs.
Okay, aber dann bist du jetzt gerade das Problem umgangen, ob Karten in Videospielen politisch sein können.
Also ich finde, die Paradox-Spiele sind jetzt nicht unpolitisch. Die zeigen ja auch, die zeigen immer, zumindest von der Ausgangssituation von den jeweiligen Spielen, ob es jetzt Hearts of Iron oder Victoria 4, eine gewisse Weltordnung, sage ich jetzt einmal.
Die ist ja historisch begründet. Das ist, finde ich, eher als historisch als politisch motiviert. Also politisch wäre es ja, wenn du eine politische Aussage damit treffen möchtest, aber das wird da ja nicht, da ist es.
Stimmt, die Karte selbst. Die Karte selbst
ist ja eher eine historische.
Dann nehme ich jetzt mal ein anderes Spiel, Fantasiewelt. Und zwar habe ich vor 2-3 Wochen mit meinem Bruder nochmal auf der PlayStation 2 der Herr der Ringe 3 gespielt. Und die Karte war hell bis auf ein Gebiet, nämlich, wisst ihr was? Natürlich Mordor nicht. So, das ist doch Politik, oder?
Das kommt drauf an. Ist Mordor nicht auch generell dunkel?
Ach ja, aber ausgegraut. Es war weg.
Also, war das Auenland dann grün dargestellt oder war der Rest einfarbig
dargestellt? Es war beige.
Es war beige, okay. Also der Rest war komplett beige und nur Mordor war dunkel.
Ja, und Mordor war
Genau,
schwarz.
dann, genau, das ist ja dann auch wieder eine Aussage, die getroffen werden soll, wie wahrscheinlich, da ist gefährlich, geht da nicht hin oder so.
Ja, und das ist halt genauso politisch, als wenn ich in Warcraft 3 die Karte nach und nach aufdecke und da kommen Gegner drunter, oder?
Und du möchtest jetzt quasi dich für die Rechte von Sauron aufschwingen, dass auch er von Anfang an hell sein
Ich
darf,
würde
oder?
eher sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt so politisch ist. Es ist halt eine Information, die man damit dann wieder vermitteln möchte.
Ja.
Genau, aber ob das jetzt eine, das ist natürlich schon eine beeinflussende Information, aber das muss man sich bei Karten ja eigentlich auch immer so mit dem Kopf mitschwingen, dass da immer irgendwelche Aussagen getroffen werden, vielleicht auch unbewusst.
Aber die Frage, wer der Kartenschreiber ist, die kommt ja zwangsläufig und die wird in Spielen ja nicht beantwortet, was leider
Wahrscheinlich
schade
wird es
ist.
kein Ork gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber weißt du, was ich meine? Also, das ist ja eine ganz, ganz spannende Frage.
Ja,
Wer gibt mir gerade
genau.
diese Informationen?
Ja,
Die wird ja in
und
Spielen nicht beantwortet.
man spielt ja wahrscheinlich auch keinen aus Mordor, deswegen würde ich sagen, wird da vielleicht auch versucht, so ein bisschen aus Sicht der Spieler. Und da muss man ja natürlich das klare Feindbild schaffen.
Ja, oder der Völker, die da irgendwie gerade pro und contra sind, was, ne?
Genau. Und das ist dann, nimmt dann ja die Meinung eigentlich ja schon voraus. Es ist natürlich ein
Ja.
weiteres Element zu sagen, da sind die Bösen, die
Ja.
müssen wir bekämpfen.
Kurze Frage. Jetzt abgesehen von der Spielmechanik, die das manchmal vorgibt, was findet ihr besser? Eine von Anfang an ersichtliche Karte oder so ein Fog of War, in dem ich erst nach und nach erkenne, was mich erwartet in dem Spiel?
Schöne Frage. Ich kann es mal so beantworten. Also ich spiele in Spielen gerne die echte Weltkarte. Also eigentlich weiß ich, was mich erwartet, aber die darf auch gerne verdeckt sein. Auch wieder Civilization als Beispiel. Man kann ja da die Zufallskarte nehmen, aber es gibt auch meistens die echte Karte und ich spiele die zumindest einmal immer gern, weil ich erstens einmal gern sehe, wie das ausschaut, wie die Civilization da die Welt gemacht hat und so. Und ja, nur wenn man halt weiß, wie ungefähr die Länder ausschaut, sieht man nicht die ganze Verteilung und so. Bei Europa Universalis ist es ähnlich bei der Kolonisierung. Man weiß, irgendwann kommt Amerika, aber so ganz genau weiß man es halt dann doch nicht, die spielmechanischen Feinheiten. Und das Zweite ist, ich mag es aber auch, wenn Spiele halt nicht in der echten Welt spielen. Was weiß ich, GTA kann man da
Ja,
gerade nicht spielen.
Red Dead
weiß ich
Redemption
nicht.
2
Nicht
wäre ein
mehr.
Beispiel.
Aber die Assassin's Creed zum Beispiel. Obwohl, die sind ja auch. Naja, Assassin's Creed Origins zum Beispiel spielt zwar in Ägypten, aber es ist jetzt kein echtes Ägypten. Da macht mir eigentlich das Karte aufdecken extrem Spaß. Und meistens spiele ich so lang, bis die Karte 100% aufgedeckt ist. Dann reicht es mir meistens. Ich mache das wirklich gern.
Ich würde da tatsächlich ein bisschen anders antworten. Bei so Spielen wie, also die in der echten Welt spielen, finde ich es dann auch schön, die echte Weltkarte zu spielen. Man kann bei Europa Universalis 4, wurde ja schon gesagt, kann man einstellen, dass die alte Welt zu, den, nee, die neue Welt zufällig aussieht. Das finde ich da dann so ein bisschen komisch. Aber ansonsten bei Civilization mache ich es genau andersrum. Also die Karte, die ich nie spiele, ist die echte Welt. Weil da finde ich das Aufdecken einfach langweilig. Da finde ich das
Ja.
Aufdecken ist total. Ich weiß am Ende, wie es aussieht. Ich weiß dann wahrscheinlich auch relativ schnell, wo ich bin. Dann weiß ich, dann muss ich die Karte auch nicht
Das macht
aufdecken.
Sinn,
Das ist
ja.
albern. Bräuchte ich dann zum Beispiel bei Europa Universalis 4 auch nicht. Da könnten sie mal. Und dann, wenn ich weiß, wie das aussieht, dann weiß ich nicht. Ist das ja keine Überraschung mehr. Genau, deswegen da liebe ich dann eher die Zufallskarten. Einfach, weil ich nicht weiß, wie die Karte am Ende aussieht. Da brauche ich die Überraschung.
Das ist Hammer, dass ihr beide da noch ein bisschen auseinander seid.
Der Grund war, das mit der Langeweile bei Civilization zum Beispiel verstehe ich, aber was ich halt gern mag, ist, wie verschiedene Spiele dann die echte Welt abbilden. Weil eine Civilization-Echtweltkarte schaut wieder ganz anders aus als eine Europa Universalis-Echtweltkarte. Jetzt rein
Ja
von
gut,
der
sie hat ja
Grafik,
auch einen
rein
anderen
von der
Zweck, andere
Ideen.
Spielmechaniken, die sie
Genau,
erfüllen
es ist,
muss.
aber das mag ich einfach zu sehen. Und dann sehe ich gern, so macht Civilization oder Transport Fever oder gibt ja unterschiedlichste Spiele mit Karte und ich mag es einfach nur so, wie man sich halt verschiedene Landkarten und Atlanten. Jeder, der Maya Atlas sieht anders aus als der
Hack.
Dockhaus Atlas. So, nur in den
Also würde ich das jetzt
Details und
katalysieren,
so.
in einer Karte ist auch immer vom Stil her zweckgebunden.
Natürlich.
Zweck, aber es kann ja auch schön
Eben.
oder hässlich sein, also oder mehr
Na
schön oder
gut,
weniger schön.
Leute, passt mal auf. Ihr habt euch Unmengen an Notizen gemacht vorher, habt ihr gesagt. Habt ihr jetzt noch Punkte, die wir auf jeden Fall bei der Chance noch mit reinnehmen sollten?
Ja, ich würde gerne nochmal zu Crusader Kings 3
Hau
kommen.
rein.
Und ich finde es einfach total cool, wenn ich aus der Karte rauszoome, dann habe ich eine politische Karte. Sie ist zweidimensional und ich sehe einfach nur, wie die verschiedenen Flächen eingefärbt sind. Wenn ich reinzoome, habe ich eine physische Karte. Dann sehe ich die Gebirge, ich sehe die Wälder, ich sehe, wo
Ja,
die Städte
geil.
sind.
Ja.
Was dann aber auch wieder relevant ist, wenn ich jagen gehen möchte, wenn ich eine Reise plane, wenn ich Krieg führe, ist es ja durchaus auch entscheidend, kämpfe ich jetzt im Wald oder entsprechend irgendwo anders. Das finde ich schon ziemlich lustig und schön.
Ich finde das auch toll. Und dadurch, dass also dass diese ganzen Paradox-Spiele eigentlich durch die Bank die Karte als zentrales Spielelement haben, wurde jetzt auch viel Hirnschmalz reingesteckt, um das jedes Spiel macht die Karte ein bisschen besser. So wie du sagst, ich finde das auch so super, das Reinzoomen und Rauszoomen und die vielen Provinzen und so, herrlich. Das ist wie in einem echten
Genau, bei
Artist
Victoria
Blender.
3, ich weiß gar nicht, ob das bei Crusader 3 auch ist, sind dann noch so Seemonster dann in den Ozean reingemalt, wie man das ja früher auch gemacht hat. Das trägt
Das
natürlich auch
sind
sehr viel
Karten
zur
für
Atmosphäre
mich, ja,
bei.
und zwar auch zum Charakter. Das sind für mich Karten, nicht irgendwelche blöden Kästen in Sci-Fi-Spielen. Das sind Karten. Nee, wirklich.
Ja.
Jan, machst du das dann auch gerne in den Paradox, also oder bei Crusader Kings, so dann zum Beispiel ein bisschen ein fortgeschrittenes Stadium, dass du dann auch so die
Ja,
Wirtschaftskarten, es
genau.
gibt dann, oder die Religionskarten
Ja, natürlich.
durchklickst und so und wie
Auf
sich
jeden
alles
Fall. Das
entwickelt
ist auch
hat
sehr
und
interessant. Genau, das stimmt. Das hatten wir auch noch gar nicht. Dann da die verschiedenen Reiter, genau für diese ganzen Informationen. Man kann ja auch die diplomatischen Verhältnisse sehen. Dann klickt man irgendein Land an und dann werden Länder in grün dargestellt, die damit verbündet sind und rot, die gerade im Krieg sind oder einen schlechten Einfluss haben. Das ist doch einfach cool, oder?
ja, ist der Hammer. So, wir sehen, wir
das
haben noch
ist
ganz
cool.
viele Möglichkeiten.
Ich
Also,
würde sonst noch einmal klugscheißen wollen.
ja, dann mach einmal noch. Komm.
Was meint ihr, wie viele Farben braucht man? Wie viele verschiedene Farben, damit man jede beliebige Karte einfärben kann, sodass angrenzende Länder unterschiedliche Farben
Du
haben?
meinst mindestens?
Mindestens.
Ich
Eine.
sag.
Ist es
Ich
mathematisch
sag.
oder
Es
ist
ist
es.
ja eher ein Mathematikproblem
Ich werde
tatsächlich oder
jetzt, ich
Informatikproblem.
werfe jetzt mal, ich werf jetzt mal rein 4, einmal für den Kartenkontrast, also hell-dunkel, und dann und wenn es mindestens zwei Länder gibt, dann jeweils noch eine Farbe.
Ich sag 7, weil mir das eben in den Kopf kam.
In der Richtung hätte ich auch, dann sage
Nee,
ich
vier ist
8.
tatsächlich richtig. Genau,
Ah,
also es ist
doch, dann
egal welche
4.
vier, aber halt, dass zwei Nachbarländer immer unterschiedliche Farben haben. Da reichen tatsächlich vier Farben
Der
aus.
Mathematiker hat
Gibt
gewonnen.
es nur ein Dreiländereck? Gibt es dann quasi, gibt es kein Vierländereck?
Dann brauchst du halt pro Land eine Farbe noch dazu.
Vier Ländereck geht ja noch. Fünf
Vier?
Ländereck wäre dann. Würde nicht mehr
Fünf
funktionieren, das
Ländereck.
gibt es aber, denke ich, nicht.
Aber Jan, dann verstehen wir Informatiker uns doch ganz gut.
Genau, perfekt.
Perfekt. Ja, siehst mal. Okay, dann, liebe Leute, vielen lieben Dank, es war uns ein Fest. Ja, bedanke mich ganz dolle bei dir, Jan, und bei dir, Georg, und gerne immer wieder.
Ja, gerne.
Ja, es hat
Ja,
Spaß
vielen
gemacht.
Dank.
Auch gerne
Ich
immer
hoffe, wir
wieder.
reisen jetzt alle wie Indiana Jones und die Muppets per Landkarte nach Hause.
Natürlich.
Und dann wird das schon. Auch noch mal kurz zum Ende eine Meldung von mir. Besonders kurzer Podcast bedeutet auch besonders kurzes Lied. Ich habe jetzt einfach mal, weil ich es kann, noch eins aus meinem Fundus rausgekramt. Vielleicht gefällt's euch. Tschüssi!
Go ahead now!